Der Bibel aus der Offenbarung, schlagen die Johannes-Offenbarung auf, Kapitel 15, und lesen miteinander die Verse 1 bis 4. Johannes schreibt: Und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel, das war groß und wunderbar. Sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Und ich sah, und es war ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt. Und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Vater im Himmel, jetzt danken wir dir, dass wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus an diesem Morgen zu dir kommen können. Und dass, wenn wir so kommen, dass dann die Tür weit aufgeht für uns. Weil dann genau das geschieht, was wir auch schon gesungen haben, dass wir auf dem Boden dieser einzigartigen Gnade, die unser Leben umgibt, stehen und handeln und auch beten dürfen. Und wir danken dir, dass wir solche Menschen sein können, die dieser Gnade, die in Jesus Christus ist, begegnet sind. Und jetzt danken wir, dass du mit deiner Gnade auch die Geschicke dieser Welt in deiner Hand hast. Und du führst auch durch deine Gerichte hindurch zu deinen großen Zielen. Nichts und niemand kann dich hindern, das zu tun, was du dir vorgenommen hast. Darüber beten wir dich an. Und wir geben dir über diesem Gottesdienst die Ehre und auch über unsere Gemeinschaft und danken dir, dass du selber da bist. Herr, das ist das entscheidende Geschenk, du in unserer Mitte. Und jetzt bitten wir dich, dass du deinen Segen auf unser Zusammensein legst, ganz besonders dadurch, dass du uns dein Wort gibst und dass wir aus deinem Wort etwas empfangen, hören und aufnehmen können, was von dir kommt. Segne zum Reden und Predigen insbesondere Rainer Wörth an diesem Morgen. Danke, dass du durch deinen Heiligen Geist ihn führst. In unser Gebet nehmen wir mit hinein unsere Kinder und Heranwachsenden, die da sind im Kindergottesdienst. Bitten dich von ganzem Herzen, dass du ihnen groß wirst und dass sie mit zu denen gehören dürfen, die vor deinem Thron stehen und dir die Ehre geben und dich anbeten. Und dann legen wir die Geschicke unseres Landes, wir legen dir die Geschicke deines Volkes, wir legen dir die Geschicke deiner Gemeinde, insbesondere deiner bedrängten Gemeinde, an dein Herz. Du bist der weise, allmächtige, barmherzige, handlungsstarke Gott. Wir preisen dich und geben dir die Ehre und beten dich an. Amen.
Der bekannte Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer, 1906 in Breslau in einer guten bürgerlichen Familie geboren, hätte eigentlich ein schönes Leben haben können. Sein Vater war ein bekannter Psychiatrieprofessor in Berlin. Aber Dietrich Bonhoeffer wollte den Menschen, wollte vor allem Gott dienen. Er sagt den bekannten Satz: Es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Und da hat sich dann auch der Widerstandsbewegung angeschlossen, illegales Predigerseminar und andere Dinge, Lehrverbot dann unter den Nazis, dann wurde er auch verhaftet, Schluss ist er ins KZ gekommen. Und er hat sich der Widerstandsbewegung mit vielen inneren Kämpfen auch angeschlossen, wie viele christliche Offiziere auch damals große Kämpfe hatten, Gewissensbisse. Aber er sagte, es ist besser, ich begehe sozusagen ein kleines, in Anführungszeichen ein kleines Unrecht und wirke mit an der Beseitigung eines Diktators, der Millionen Menschen umbringen wird. Hat es ja richtig gesehen, so kam es ja dann auch. Als dass ich einfach nichts tue und diesen Mann Adolf Hitler gewähren lasse. Er kam dann, wie ich es bereits sagte, in die Haft, dann auch ins KZ. Da hatte den Tod schon vor Augen. Die Verschwörung ist ja schiefgegangen, Juli, Stauffenberg, 1944. Und er schreibt im Jahreswechsel 44-45 ein Gedicht an seine Eltern. Und wir kennen das vom Lied. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und reichst du uns den schweren Kelch, den Bittern des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Ein Monat bevor die Befreiung kam, man hörte schon den Kanonendonner im Gefangenenlager, wurde er auf Befehl Adolf Hitlers hingerichtet. Seine letzten Worte an seine Mitgefangenen waren: Das ist das Ende, für mich aber der Beginn des Lebens. Man muss ja mal fragen, wie kann dieser Mann, der mit 39 gestorben ist, so viel Schweres auch in der Gefangenschaft noch erlebt hat, von Frau und Kindern getrennt leben musste, wie kann es sein, dass er dann singt, dichtet, dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Und Ähnliches haben wir hier in unserem Text bei den Überwindern am gläsernen Meer. Sie sind ja gerade eben gestorben, sind ja gerade eben Kopf kürzer gemacht worden, wegen ihrer Treue zu Gott. Und ich sage es mal provokant, und haben nichts Besseres zu tun, als zu sagen, gerecht sind alle deine Wege. Wunderbar hast gemacht, klasse, super. Das ist das Lied. Wir sind ja immer noch inmitten der sich steigernden Gerichtszyklen. Wir haben die 7 Siegel, die 7 Posaunengerichte schon überstanden, jedenfalls in der Auslegung. Und wir stehen vor den 7 Zornschalen. Und die 7 Zornschalen sind schon angekündigt und jetzt gibt es so einen Kameraschwenk. Es gibt einen Kameraschwenk. Sie werden nicht sofort ausgegossen, sondern es kommt jetzt ein Zwischenspiel. Es werden in diesem Kameraschwenk, in diesem Blickwinkelwechsel die Überwinder am gläsernen Meer gezeigt. Der Zorn Gottes vollendet sie in den 7 Plagen. Schauen Sie nochmal mit hinein in unseren Text. Sind ja nur 4 Verse diesmal. Und da spricht sie im lateinischen Text immer noch von einem großen Zeichen. Signa magna. Und das ist schon mal begegnet in Kapitel 12. Da ist der großen Zeichen die sonnenbekleidete Frau oder der feuerrote Drache. Diesmal ist es das Zeichen der Engel mit den Plagen. Und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel. Das war groß und wunderbar. Thaumaston meint, es bringt zum Staunen. Es reißt aus dem Alltäglichen heraus. Es reißt vom Hocker. Es offener Mund, das gibt's doch nicht. Groß und wunderbar, 7 Engel, das Zeichen im Inhalt, 7 Engel, die hatten die letzten Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Das Aorist, der hier steht, muss wohl inkressiv verstanden werden. Das heißt, er kommt beginnend mit dieser Aktion zur Vollendung. Es beginnt, aber es ist noch nicht zu Ende gekommen. Letzte Plagen, alles große, erschütternde Schläge, die auch jetzt noch zur Umkehr rufen. Bis zuletzt gibt es eine Umkehrchance. Bis zuletzt gibt es eine Rettungschance. Sehr interessant, dass Gott seine Gerichte, was er ja könnte, nicht verübt, wie manche Leute die Fliegen erschlagen. Da macht es einfach Batsch, aus und vorbei. Aber Gott steigert die Intensität und er lässt immer wieder Pausen. Und ich habe den Eindruck, dass Gott will, dass die Menschen auch anfangen nachzudenken und mitzudenken. Und wenn möglich umzudenken und umkehren. Also Gott verfolgt, und wir werden das im Laufe des Vormittags hoffentlich noch deutlicher sehen, immer auch mit seinem Gerichtshandeln und überhaupt mit seinem Handeln in dieser Welt, dass der Mensch ins Nachdenken kommt, dass er mitdenkt, dass er Gottes Hand, Gottes Finger auch in der Geschichte sieht und dass Gott damit etwas verfolgt. Deswegen macht das nicht auf einmal, weil er ja eben möchte. Es kommt ein Schlag und die Menschen sollen nachdenken. Es kommt der nächste Schlag. Wer jetzt noch umkehrt, dem ewigen Evangelium, von dem wir das letzte Mal gehört haben, Gott ehrt, sich vom Antichristen abwendet, der entkommt der Katastrophe. Man kann wirklich sagen, jedenfalls zu der Zeit, die Gerichte, die dort geschildert sind, dann vor allem in Kapitel 16, die 7 Zornschalen, das trifft die Menschen, weil sie gesündigt haben. Da ist der Zusammenhang ganz klar, ganz klar. Aber ansonsten muss man da sehr vorsichtig sein. Vor einiger Zeit, nach einer Predigt, kam ein Mann zu mir und er wollte so seine Meinung bestätigt haben und sagte, wissen Sie, das ist doch kein Zufall, dass den gottlosen Osten jetzt innerhalb von 10, 15 Jahren das zweite Hochwasser trifft. Ich habe gesagt, man muss da sehr vorsichtig sein, habe auf den Turm zu Siloa verwiesen. Lukas 13 finden Sie die Geschichte, wo die Menschen auch gemeint haben, weil da welche in der Zeit Jesus so ein schreckliches Ende gefunden haben, das müssen besonders große Sünder gewesen sein. Und Jesus sagt, glaubt ihr, dass die größere Sünder waren? Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Oder ich erinnere an den US-Evangelikalen, es ging ja durch die ganze Presse, 9/11, also 11.09.2001, als die Zwillingstürme eingestürzt sind, hat er relativ schnell hinausposaunt, wurde in den Medien auch breitgetreten, das trifft Amerika wegen seiner Pornografie und ganzen Gottlosigkeit. Man musste nachher ganz schön zurückrudern. Oder denken Sie, Anfang der 90er Jahre, Ende der 80er Jahre, AIDS, die Geißel Gottes. Aber hier sind die Dinge klar. Die Gerichte treffen die Menschen wegen ihrer Schuld. Es gibt auch in der Geschichte immer wieder klare Zusammenhänge. Wir haben vom Nationalsozialismus immer wieder schon gesprochen. Da ist es klar, Adolf Hitler hat gesagt, er möchte, dass es in seinem Reich keine Juden mehr gibt. Antwort Gottes, er hatte bald kein Reich mehr. Die totale Katastrophe als Antwort Gottes auf das Greifen, so wie es der Vater von Corrie ten Boom sagte, an den Augapfel Gottes. Als die Juden verschleppt, deportiert und umgebracht wurden, da hat der Vater gesagt, jetzt greifen Sie nach dem Augapfel Gottes, so steht es ja geschrieben, und jetzt wird die Antwort Gottes kommen. Hier, der Zorn Gottes über die Völkerwelt, der wird sich zu einer vorgeplanten Zeit in einer nie gekannten Steigerung entladen. Und doch ist sein Zorn nicht maßlos. Es sind nicht unendliche Plagen, es sind nicht unendliche Zornschalen, es sind 7. Also das waren 5, so sind 7, ja. So weit kriege ich es noch hin mathematisch. Es sind 7, es ist begrenzt. Gott bleibt auch hier ein Gott des Maßes. Schauen wir uns die Überwinder am gläsernen Meer an. Nach diesem Signum Magna im Himmel sieht er, wie bereits gesagt, nicht gleich die Ausgießung, sondern er schildert nun die Überwinder in Vers 2. Die Überwinder am gläsernen Meer. Und ich sah und es sah aus wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt, das uns in Offenbarung 4 am Thron Gottes schon mal begegnet, weswegen man schließen kann, das ganze Geschehen ist im Himmel am Thron Gottes. Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt, die den Sieg behalten hatten. Die Überwinder, die Sieger, die den Sieg behalten hatten. Und das ist ein dreifacher Sieg. Ein dreifacher Sieg. In der deutschen Übersetzung wird es nicht so deutlich, aber im Griechischen heißt es dreimal, dass gesiegt wurde über das Tier, über das Bild und über die Zahl seines Namens. Und die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, das Lied des Lammes. Jetzt wird schon wieder gesungen. Jetzt wird in der Offenbarung schon wieder gesungen. Also wenn ich Sie gefragt hätte, wie viel Lobeshymnen, wie viele Lieder in der Offenbarung, diesem schrecklichen Buch mit den apokalyptischen Gerichten und den letzten Dingen, die über die Welt hereinbrechen werden, wie viele Lobeshymnen dort gesungen werden. Ich glaube, wenige von uns hätten sagen können, dass es 14 sind. 14 Mal wird in der Offenbarung ein Hymnus gesungen. 14 Mal gibt es einen Lobpreis Gottes. Die Offenbarung überrascht uns an vielen Stellen. Oder denken Sie nur auch an die Seligpreisungen. 7 Seligpreisungen in der Offenbarung. Wer hätte das erwartet? Also wir müssen uns ein weiteres Mal überraschen lassen. Auch angesichts der schwersten Gerichte wird im Himmel von den Überwindern, den Siegern, den dreifachen Siegern gesungen. Wer sind sie eigentlich? Über wen haben sie gesiegt? Das haben wir schon ein Stück weit aus dem Text gelesen. Wie haben sie gesiegt und wie loben sie Gott? Fragen, Fragen, Fragen. Wer nicht fragt, kommt nicht weiter. Gott freut sich, wenn wir mit unseren Fragen kommen. Ich kann absolut nicht nachvollziehen, wie ein Mensch fragenlos, lethargisch wie eine Schlaftablette über diese Welt gehen kann. Das Leben wirft doch so viele Fragen auf. Wenn du ein bisschen mit wachem Blick in diese Welt schaust, dann hast du doch 1000 Fragen, auch an Gott. Da können die Pyramiden wegexplodieren in Ägypten, das juckt manche nicht. Da kann der Taksim-Platz brennen, das juckt manche nicht. Da können die sozialen Spannungen Europa einen Schritt vor den Abgrund führen, das juckt manche nicht. Da kann es ein Erdbeben geben, einen völlig neuen Ehebegriff, auch in der evangelikalen Welt, das juckt manche nicht. Gott will uns bewegen. Gott ist zutiefst involviert in diese Welt und zutiefst beteiligt. Es wühlt ihn auf. Und das sollte uns auch bewegen. Und wir sollten mit unseren Fragen zu Gott kommen. Ich sage immer, Gott hat keine Angst vor unseren Fragen. Ja, der muss sie überhaupt nicht verstecken. Der sitzt völlig, entschuldigen Sie, wenn ich das mal so sage, völlig entspannt da, wenn wir mit unseren ach so schwierigen Fragen kommen. Gott hat keine Angst. Man kann mit allem zu ihm kommen, mit allen Fragen, auch persönlicher Natur. Gott nimmt unsere Fragen ernst. Und es ist ja auch im gewissen Sinn ein Zeichen der Ehrfurcht, des Vertrauens, Glaubens damit, wenn wir mit unseren Fragen zu Gott kommen. Denn wem stellen Sie wichtige Lebensfragen? Dinge, die Sie bewegen, wenn Sie vor einer Entscheidung stehen oder sonst irgendwas, da gehen Sie ja auch nicht zu irgendjemand, sondern man geht zu einem Menschen, dem man A, Kompetenz zueignet und B, Vertrauen entgegenbringt. Man öffnet ja ein Stück weit sein Herz, was einen bewegt und vor was für einer Frage man steht. Es ist also ein Stück weit Gott ehren, wenn wir mit unseren Fragen zu Gott kommen und er nimmt sie sehr ernst. Ganz im Unterschied zu dem, was ich vor einiger Zeit gelesen habe, da hat ein Lehrer ein Buch geschrieben über die Antworten der Schüler, ja, und die haben manchmal die Fragen der Lehrer gar nicht ernst genommen. Also da hat der Lehrer etwa gefragt, warum es Muttersprache heißt oder was das bedeutet. Antwort eines Schülers, weil die Väter nie zu Wort kommen, ja, darum heißt es Muttersprache. Aber Gott nimmt unsere Fragen sehr ernst, sie sind ihm wichtig. Ich wisch das nicht einfach weg, du wirst es irgendwann mal verstehen, sondern Gott nimmt unsere Fragen sehr wichtig. Also, wir fragen, wer sind die Überwinder am Thron Gottes? Wie haben sie wen besiegt? Es sind offensichtlich solche, die den Bußrufen, die im Kapitel zuvor geschildert wurden, gefolgt sind, die Gott die Ehre gegeben haben. Wenn wir es richtig verstehen, ist ja die Gemeinde zu diesem Zeitpunkt entrückt beim Herrn. Und trotzdem haben wir überraschenderweise, das ist ja einer der Überraschungen gewesen in der Offenbarung, festgestellt, es gibt in allen Phasen dieser letzten Jahre Glaubende an Christus, Glaubende an Jesus. Es gibt in allen Phasen, auch dieser letzten Jahre dieser alten Welt, solche, die treu zu Jesus sind, die vielleicht nicht mehr zur Gemeinde, jedenfalls nicht alle gehören, und die doch ihren Weg mit Jesus gehen. Sie sind dem Bußruf gefolgt und das brachte ihnen großen Ärger ein. Großen Ärger. Ganze Situation spitzt sich zu. Man konnte sie vielleicht noch viele Jahre und Jahrzehnte, zumindest im Westen, und Jahrhunderte durchmogeln. Aber in der Situation kann man nicht durchlavieren. Diese Frage, die das antichristliche Terrorsystem einen vorlegt, wird zur Existenzfrage. Entweder du marschierst mit den Massen mit und hebst den Gruß zum Hitlergruß und rufst Ave Imperator, du Herrscher der Letztzeit, oder du bist ein Staatsfeind. Entweder du dienst dieser antichristlich-satanischen Macht oder du hältst es mit Jesus. Aber wenn du dich an Jesus hältst, dann heißt es in der Regel, jedenfalls in der Phase, in der wir uns jetzt in der Offenbarung befinden, dass man verfolgt wird und in aller Regel den Märtyrertod erleidet. Und das sind auch die Überwinder am Thron Gottes. Und es wird ausdrücklich gesagt, dass sie die teuflische antichristliche Macht überwunden haben, indem sie sich an den Sieger Jesus gehalten haben. Also wir haben eine absolute Zuspitzung, eine Existenzfrage. Die endzeitliche Guillotine ist in Gang. Wer nicht spurt, wird ein Kopf kürzer gemacht. So sieht's aus. Das ist schon verrückt. Auch in der Französischen Revolution mit großen Idealen 1789 begonnen und angetreten. Liberté, Égalité, Fraternité, Freiheit, Brüderlichkeit, Gleichheit. Und wie ist das Ding entartet? Wie ist das Ding entartet? Die Diktatur nachher von Robespierre und den anderen. Meinungsdiktatur. Wenn man nicht genau diese Meinung hatte, dann landete man schneller auf der Guillotine, wie man schauen konnte. 1794, viele von Ihnen wissen das nicht, aber man kann das nachlesen in den Geschichtsbüchern. 1794 wurde in Notre Dame die Kirche entweiht und einem neuen Kult geweiht, dem Kult des höheren Wesens. Man diente der Vernunft. Eine Prostituierte wurde auf den Altar gelegt. Es war eine blutige Diktatur, eine Meinungsdiktatur. Das Ergebnis war, man ist angetreten, um die Welt zu verbessern. Das Ergebnis war eine Diktatur und nachher ein Kaiser, der halb Europa in den Krieg gestürzt hat. Und so wird es am Ende wieder entarten. Man tritt natürlich zunächst mit hehren und großen Zielen an. Demokratie, Menschenrechte, universelle Menschenrechte, Befreiung der Welt, Befriedung der Welt, Wohlstand, Prosperität für alle. Da wird es enden ohne Gott. Und dann kommt die Meinungsdiktatur, dann kommt der Meinungsterror. Und wenn du nicht spurst, haben wir Mittel und Wege, dich klein zu kriegen oder, wenn es gar nicht anders geht, den Kopf kürzer zu machen. Also es sind solche, die sich diesem Druck in der Gnade des Herrn nicht gebeugt haben. In den Augen der Welt werden sie sehr dumm sein. Strohdumm. Wie kann man so blöd sein? Man kann doch hier in dieser Welt so ein schönes Leben haben. Und warum muss man sich gegen diese Macht stellen? Und es ist ja auch alles wunderbar und sie wollen ja auch das Gute. Aber in den Augen Gottes sind sie sehr klug. Sie denken nicht nur an das Morgen, an das Heute und das Morgen, sondern das Übermorgen. Abgerechnet wird am Schluss. Und wir sehen sie jetzt also in diesem Bild, wie sie jetzt nicht mehr einen Kopf kürzer, gell? Die haben da wieder einen Kopf. Aber wir werden sie ja sehen, weil wir sind ja auch beim Herrn, so sagt Paulus, wie sie am Thron Gottes stehen als Überwinder. Und jetzt singen sie. Sie loben Gott. Und es ist interessant, was die sagen. Die singen nicht einfach irgendwas daher, wie ich es mal geschildert habe von der Blechkirche, dieser Armenkirche, dieser Slumkirche in Ghana, wo der eine sagt, du singst irgendeine Strophe und wenn du nicht mehr weiter weißt, singst einfach Halleluja und Hosiana. Ist egal, Gott versteht es. Glaube ich auch, Gott versteht es. Aber die singen nicht irgendwas daher, sondern sehr konzentriert ein himmlisches Lied. Und darauf achten wir jetzt mal. Es heißt nämlich, sie singen das Lied des Mose, also alttestamentlicher Bezug, und sie singen das Lied des Lammes, neutestamentlicher Bezug. Und so hat ein Ausleger gesagt, Moses Lobpreis vereinigt sich mit dem Lobpreis Jesu als des Lammes. Alles, was alter und neuer Bund zum Ruhme Gottes des Vaters sagen können, fließt hier zusammen. Keine individuellen Gesänge, sondern ein universaler Chor der Erlösten. Vom griechischen Text her kann man sagen, nicht nur, dass das Lamm besungen wird, das haben wir ja immer wieder in der Schrift gehabt, gerade auch in der Offenbarung. Aber jetzt singt das Lamm selber. Es lobt und rühmt auch seinen Vater. Zumindest hat es ein Lied, das den Vater lobt und ehrt. Und der Inhalt ist nicht süßlich, sentimental, sondern es ist ein Lobpreis der Macht und des göttlichen Handelns in der Geschichte. Das schauen wir uns jetzt mal an. Vers 3, folgende. Und das ist umso erstaunlicher, wenn wir den Hintergrund sehen. Zwei Gerichtszyklen sind schon durchgelaufen. Der schwerste Gerichtszyklus steht noch bevor. Die werden einen Kopf kürzer da rausgerettet. Und gucken Sie mal, was die da oben singen. Das ist der Hintergrund. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott, im griechischen Text eigentlich drei Titel, Kyrios, Theos, Pantokrator. Recht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker, Melech Hagoyim, das ist ein Bezug auch zum Alten Testament, König der Nationen. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig, ja alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Die besingen also nicht ihr Märtyrertum, sie besingen nicht ihren Sieg oder ihr Leid, sondern besingen Gott. Und zwar einen Gott, und jetzt kommt die Bombe eigentlich in diesem Lobpreis, der keinen Fehler macht. Sie besingen Gott, der keinen Fehler macht. Und ich erinnere nochmal an den Hintergrund. Die hätten doch tausend Gründe zu sagen, ja hör mal her, das hättest du mir doch sparen können. Ich wollte dir doch nur treu dienen. Du hättest doch auch eine Armada Engel schicken können, da hätte einer eigentlich gereicht, um mich irgendwie so durchbringen können oder gleich entrücken können. Hast du mit deiner Gemeinde vorher auch gemacht und mit dem männlichen Sohn. Nein, ich musste durch schwere Gefängniszeiten, vielleicht noch viel härter, wie es bei Bonhoeffer war, und am Schluss wurde ich einen Kopf kürzer gemacht. Und sie sagen, vollkommen ist all dein Tun. Das Wort Dikaios bringt die Tadellosigkeit zum Ausdruck. Man kann Gott keinerlei Vorwürfe machen. Es ist, so sagt es ein Ausdruck, ein gesamtgeschichtliches Urteil, das die Erlösten hier sprechen. Gott hat alles wohlgemacht. Und das ist eine Bombe. Ich weiß nicht, ob Sie das spüren, das ist doch eine Bombe. Ein absoluter Widerspruch. Wir werden dann noch sehen, wenn die das schon sagen können, ja, dann würde das doch bedeuten, dass alles in unserem Leben, auch das, was uns absolut nicht gefällt, wo wir am liebsten sagen würden, Herr, das kann es heute noch auf den Mond schießen, würde bedeuten, dass wir entweder hier schon im Glauben oder spätestens in der Retroperspektive sagen, vollkommen ist dein Tun, gerecht und gerade ist dein Weg. Du hast vollkommen in meinem Leben gemacht, ich preise und lobe dich. Genauso und nicht anders hast du mich führen müssen. Das ist die Bombe, die hier in diesem Lobpreis versteckt liegt, und sie nimmt ausdrücklich auf das Lied des Mose Bezug. Da denken manche Ausleger an 2. Mose 15, das ist so, nachdem sie aus Ägypten rausgekommen sind. Ich will das jetzt nicht lesen, aber wenigstens ein paar Schlaglichter werfen. Meine Stärke singt da Mose, Aaron und Miriam, und die Ägypter sind ja gerade versoffen da im Meer. Meine Stärke und mein Loblied ist, ja, er ist mir zur Rettung geworden. Du wirst nieder, die sich gegen dich erheben. Du lässt los deine Zorneslut. Es hörten die Völker, sie beben. Genau wie in Offenbarung 15. Rettung wird besungen, Heil, aber auch das gerechte Gericht über die Gottlosigkeit. Und das zweite Lied, beim Lied des Moses, an das die Ausleger denken, das ist sozusagen die Quintessenz, die Moses singt, betet in 5. Mose 32 am Ende seines Lebens. Hey Mann, der hat es doch auch gut gehabt, oder? Hey, wer möchte nicht 120 werden? Und er war noch fit wie ein Turnschuh, der Mann. Fit wie ein Turnschuh. Gesund sterben, so ungefähr. Aber wenn man ein bisschen genau in sein Leben guckt, die ersten 40 Jahre waren wunderbar am Königshof. Aber dann 40 Jahre diese Schafologie, diese blöckenden und bockenden Schafe und das Stinken und die Kälte und die Hitze der Wüste. Und dann die wunderbaren Wunder, die Gott gewirkt hat beim Auszug, wie der Mose am Anfang noch ganz verzagt vor dem Pharao steht, so ein bisschen noch Muffe hat und denkt, wie wird das wohl werden? Das kann ja nicht sein, der mächtigste Mann der Welt und ich, was wird jetzt sein? Und dann merkt man ja, wie er mit jeder Plage, die Gott über dieses Ägypten sendet, mutiger wird und mehr hinsteht. Und dann hat er sich bestimmt gedacht, ich versetze jetzt mal so in seine Situation, Gott ist groß, Gott ist mächtig, der hat die Weltmacht Ägypten zugrunde gerichtet. Und jetzt zack, 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 durch die Wüste, Schnellgang, Land einnehmen, schönen Lebensabend. Rentenversicherung genießen von Schweizer Leben, Pfeife rauchen, im Schrebergarten sitzen, schönen Lebensabend. Und da hat der Herr gesagt, Pustekuchen. Pustekuchen. Wenn Sie sich mal das genau anschauen, was hat Gott diesem Mann zugemutet? 40 Jahre mit diesem Volk. Und er war manchmal am Verzweifeln, er war belastet, über die Maßen belastet. All die Bockerei, all die Schwierigkeiten, all die Not. Und als Knaller, verstehen Sie es bitte recht, wenn ich es mal so sage, als Knaller gibt es im Schluss noch, die große Hoffnung war ja ins Land zu kommen, wegen einer, verstehen Sie es jetzt bitte richtig, ich will es nur mal deutlich machen, wegen einer Kleinigkeit, wo beim zweiten Mal, statt zu dem Felsen zu sprechen, den Felsen schlägt, sagt Gott, so, jetzt kommt es auch nicht ins Land. So, jetzt kommt es auch nicht ins Land. Und der Mann hätte Grund gehabt, sauer zu sein. Und was sagt er? Und wir merken wieder die Parallele zu unseren Märtyrern aus der Endzeit. Denn ich will den Namen, so 5. Mose 32, Vers 3, des Herrn preisen. Gebt unserem Gott allein die Ehre. Er ist ein Fels. Seine Werke sind vollkommen. Alles, was er tut, auch in meinem Leben, im Leben Israels und in der ganzen Welt, ist gut. Ist recht. Der hebräische Text ist eigentlich noch stärker. Das Wort Tamim ist vollkommen, seine Werke, seine Wege sind vollkommen. Das sagt eigentlich aus, es ist perfekt, hätte irgendetwas gefehlt, auch von dem Schweren und dem Leidvollen und von den Krisen in meinem Leben. Es hätte etwas gefehlt, um es perfekt zu machen. Das ist der Lobpreis. Ein wunderbares Zeugnis. Am Ende wird keiner antreten können am Thron Gottes. Ich meine, da halten wir sowieso alle die Klappe. Aber am Ende, da wird keiner antreten können und sagen können, in meinem Leben oder im Leben der Geschichte oder der Völker, das war aber überflüssig, das war umsonst. Sondern Gott kann ganz entspannt sich zurücklehnen und kann allen beweisen, er hat sie vollkommen gut geführt. So hat es sein müssen. Das enthebt uns allerdings nicht von der Verantwortung, bestimmte Wege nicht gehen zu können, nicht gehen zu wollen, die sündige Wege. Man kann das jetzt fatalistisch auf das andere hinüberdrehen. Vollkommen ist all dein Tun. Die Vulgata hat Dei Perfecta, und da lehnt sich der englische Text der King James an, His work is perfect. Perfekt. alles, was gut, was Gott tut, ist perfekt. Und dann haben sie da jemanden da sitzen und sagt, seit Jahrzehnten habe ich diesen Wunsch, und es ist kein unbiblischer Wunsch, es ist der Wunsch nach einem Gegenüber, nach einem Partner, den Gott ja selbst in das Herzen der Menschen legt. Und dann müssen wir beide feststellen, warum ihnen dieser Wunsch bis heute nicht erfüllt ist, weiß ich nicht, wissen wir nicht. Ich verstehe ihren Wunsch nach Partnerschaft, ich verstehe ihre Sehnsucht, aber ich weiß es nicht. Aber wir können beide sagen, Herr, wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir, irgendeinen Sinn muss es doch haben. Wenn wir da oben verstehen. Und ich denke an die Geschichte von dem Kenianer Reuben, der zum Tode verurteilt wurde, total unschuldig. Er hatte bis zu seinem Lebensalter von 34 Jahren nichts mit dem Gesetz zu tun. Und dann wurde er eines Raubüberfalles verdächtigt, der war es absolut nicht. Und da kam der Prozess und er dachte natürlich, jetzt kommt alles raus. Und es kam raus, dass er zum Tode verurteilt wurde. Völlig unschuldig. Er sagt, es war dann auch eine schreckliche Zeit. Ich konnte monatelang in dieser Todeszelle nicht schlafen. Das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Es gab da Läuse, alle möglichen Insekten fielen in Schwärmen um uns her. Wir waren ihnen hilflos ausgeliefert. Das Essen war spärlich. Und wenn sie kein Brennmaterial in Kenia in diesem Gefängnis hatten zum Kochen, dann gab es auch zwei Tage nichts. Typhus und Tuberkulose rafften einige seiner Mitgefangenen weg. Es war die Hölle auf Erden. Es hat sich dann glücklicherweise noch geklärt. Es gab dann einen neuen Prozess, er wurde aufgenommen und er wurde freigesprochen, hat aber einen schweren Start gehabt, weil er galt jetzt als Knacki, hat kaum eine Stelle gekriegt und so. Und er hat Gott absolut nicht verstanden. Und später dann kam er durch eine Anfrage in die Gefängnisarbeit und konnte dort in einem Segen und in einer Vollmacht wirken. Und da wurde es ihm klar. Ich musste diesen Weg monatelang auch dieses harte und schwere gehen, um jetzt in dieser Aufgabe die Kompetenz und die Qualifikation geistlicherweise zu haben, die ich brauche, um hier wirklich im Segen des Herrn wirken zu können. Aber es gibt Dinge, die bleiben uns in diesem Leben, jedenfalls die Zusammenhänge verborgen, aber man kann im Glauben den Sprung machen, im Glauben, das heißt im Vertrauen. Ich vertraue dir, Herr, du meinst gut mit mir, dass Gott keinen Fehler macht. Und sagt sich das für andere leicht, gell? Wenn da irgendeiner schwer krank im Bett liegt, da lässt sich, ich sag mal, leicht hinzugehen und sagen, du, gell, du weißt ja, der Herr macht keinen Fehler. Der Herr macht keinen Fehler. Und es lässt sich auch über die Weltgeschichte leicht sagen, aber wenn man selber in der Soße sitzt, wenn man selber betroffen ist, dann buchstabiert sich das noch einmal ganz anders. Aber wir dürfen es uns gegenseitig sagen und immer wieder neu fassen, ja, auch in meinem Leben, Gott macht keine Fehler. His work is perfect. Aber eine Frage bleibt ja trotzdem in diesem Text stehen und die wollen wir in den letzten Minuten noch betrachten. Es ist doch irgendwo eine totale Diskrepanz und fast möchte ich sagen schizophren. Da wird auf der einen Seite Gott besungen für seine Liebe, für seine Gnade, für das Retten, für die offenen Arme, für das offene Herz und herrlich, da können wir doch mitsingen, stimmt's? Sie auch? Ja, aber dann singen die auch und besingen Gott und loben Gott über seinen furchtbaren Gerichtsschlägen. Ja, ist denn Gott schizophren? Entschuldigung. Hat denn Gott zwei Herzkammern? Hat er Persönlichkeitsspaltung? Gibt es einen Gott der Gnade, der Barmherzigkeit, der Liebe, wo man gar nicht groß genug den Menschen machen kann, wie gnädig und barmherzig der Herr ist? Und du kannst noch so gesündigt haben und noch so im Dreck sitzen, selbstverschuldet. Der Herr lässt dich nicht, der Herrn Hand ist da. Und dann gibt es auf der anderen Seite einen Gott, fast hätte ich gesagt, der unbarmherzig, brutal, massiv, dreinschlägt. Und nicht nur erst in der Endzeit. Schauen Sie sich doch mal um. Gucken Sie doch, was in der Welt los ist. In Folterzellen, in Krankenhäusern. In den Toten rein, da können wir jetzt nicht hineinschauen. Und das ist noch eine wichtige Frage, die müssen wir einfach in den letzten Minuten noch aufgreifen. Wie verhält sich das, die Gnade und das Gericht, diese scheinbare Barmherzigkeit und Unbarmherzigkeit? Früher gab es ja noch eine Todesstrafe. Mein Freund ist Richter, der darf heute keine Todesstrafen mehr verhängen. Aber vor 100 Jahren war das noch möglich und ein erfundener Fall. Also nicht, dass Sie meinen Freund ansprechen, wen er denn da zum Tod verurteilt hat. Das geht gar nicht mehr nach unserer Verfassung, aber früher ging das. Und wenn da also ein Mörder vor Gericht steht und das erdrückende Beweislast und man kann es ihm nachweisen, er leugnet aber immer, aber er wird, weil es einfach klar ist, er wird zum Tode verurteilt. Und während eine Zeit, wo die Strafe auch gleich vollstreckt wird. Und angesichts seiner Strafe bricht dieser Delinquent zusammen und fleht den strengen und gerechten Richter an, er möge doch, er war es, aber er möge ihm doch gnädig und barmherzig sein. Er sagt, nein, du bekommst das, was du verdient hast und lässt ihn töten. Todesstrafe. Haben wir ja vielleicht gelesen. 500. Hinrichtung in Texas, war eine Frau. Gerade in diesen Tagen. Aber bei uns gibt es keine Todesstrafe. Aber jetzt könnte man ja sagen, ist bei Gott nicht so wie in unserem erfundenen Beispiel, schließen sich Gnade und Gericht nicht aus. Entweder der Richter ist gnädig und begnadigt den Mann, oder der Richter, verstehen Sie bitte recht, ist gerecht und lässt ihn hinrichten. Schließt sich das nicht gegenseitig aus, ist nicht ein totaler Gegensatz. Und das ist die Frage, die sich auch bei diesem Lobpreis stellt. Und viele Christen denken gar nicht so scharf drüber nach, weil sie vielleicht ahnen, da kommen Widersprüche und da wird es schwierig. Aber wir wollen das mal tun und wollen überlegen, wie das doch zusammenhängen kann. Wie kann ein gnädiger Gott der Liebe so sein? Das ist die Frage, die hinter diesen furchtbaren Gerichten der Apokalypse steht. Und da müssen wir bedenken, dass das große Endziel Gottes die Errettung aller ist. Alle Geschöpfe werden unter die Herrschaft Gottes kommen. Epheser 1, 9. Gott wird sein alles in allen. Alle Geschöpfe werden ihre Knie beugen und bekennen, dass Jesus Christus ist der Herr zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Philipper 2, 9. Gott will nicht nur der Retter aller Menschen sein, sondern er ist auch der Retter aller Menschen. 1. Timotheus 4, 10. Und er will die ganze Schöpfung in die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes führen. Römer 8, 21. Und programmatisch spricht der Herr bei neue Himmel und neue Erde, siehe, ich mache alles neu. Und ist klar, wenn einmal alles in der Herrlichkeit bei Gott enden wird, dass es dann zu diesem Zeitpunkt kein Gericht mehr geben wird. Wenn alles in der Herrlichkeit beim Herrn ist, gibt es kein Gericht mehr. Alle Gerichte sind zu Ende gekommen. Von daher gibt es nach der Heiligen Schrift kein ewiges Gericht. Ewig ist allein Gott, alles andere ist zeitlich und damit begrenzt. Und da können wir schon einen wichtigen Schluss ziehen. Gerichte sind nicht endlos. Gott hat pädagogische Ziele mit seinen Gerichten. Und wenn diese Ziele erreicht sind, entfällt die Notwendigkeit, weiter Gericht zu üben. Nebenbei bemerkt, es wäre ja auch völlig unverhältnismäßig, eine ewige Strafe zu verhängen für eine zeitliche Schuld. Wir haben ja verfassungsimmanent den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in der Bundesrepublik Deutschland, das ist eigentlich in allen modernen Rechtsverfassungen enthalten. Das heißt, ich will es jetzt nicht so weit führen, aber es muss verhältnismäßig sein. Die Maßnahme muss dem Anlass gegenüber verhältnismäßig sein. Nicht verhältnismäßig ist, wenn der Sultan seine Wasserwerfer in die Taksim-Menschenmenge da hineinfahren lässt. Das ist unverhältnismäßig, jedenfalls nach unserer Rechtsauffassung. Aber es wäre noch viel eklatanter unverhältnismäßig zu sagen, ein Mensch hat zeitlich gesündigt und wird ewig dafür bestraft. Mathematisch geht es 1 zu unendlich. Gott ist ein Gott des Maßes. Paul Gerhardt dichtet, alles Ding hat seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. Gerichte sind nicht endlos, Gerichte sind nicht ziellos. Gerichte dienen letztendlich dem Heil der Gerichteten. Man könnte es an der Bibel an vielen Stellen sehen, wir nehmen nur mal Nebukadnezar raus, der ja auch gegen Gott gehandelt hat. Ein genialer Mann, stolz und überheblich. Und wie Gott ihn durch Daniel warnen lassen hat, und er hat sich vielleicht eine Zeit lang am Riemen gerissen, aber dann ist er wieder in die alte Rille gekommen, so wie es da bei uns ja auch manchmal ist. Da waren wir auf einer Freizeit, da waren wir bei einer Predigt, da waren wir in Gemeinschaft, dann hat man sich was vorgenommen und allzu bald rutscht die Lebensnadel wieder in die alte Rille. Und es geht nach dem Lied, the same procedure as every year, es läuft immer so weiter. Und mein Nebukadnezar war es auch so. Daniel hat gesagt, Mensch Freund, wenn du so weitermachst, es gibt eine Katastrophe in deinem Leben. war vielleicht eine Zeit lang zusammengerissen und dann hat er mit seinem gottlosen Treiben weitergemacht. Und dann kam das Gericht, Boanthropie, er hielt sich, eine Geisteskrankheit, ein Gericht Gottes in dem Fall, für ein Rindvieh. Und jetzt gucken Sie mal, dieses Gericht über den König Nebukadnezar, der so stolz war und den Gott durch das Gericht gedemütigt hat, führte letztendlich nicht zur Katastrophe über diesen Mann, sondern nachdem Gerichtszeiten über ihn gegangen sind, heißt es in Daniel 4, und am Ende der Tage erhob ich meine Augen zum Himmel, mein Verstand kam mir wieder, ich pries den Höchsten, ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Wege allesamt Wahrheit und dessen Wege Recht sind. Wieder die gleiche Aussage, der zu erniedrigen vermag, die in Stolz und Hoffart wandeln. Gott zeigt seine Liebe zu Nebukadnezar gerade darin, dass er ihn ins Gericht bringt. Weil Gott Nebukadnezar liebt, muss er ihn ins Gericht bringen. Oder glauben Sie, wenn Gott nicht eingegriffen hätte, dann wäre Nebukadnezar von selber auf die Spur gekommen. Glauben Sie das? Schauen Sie, ich bin mit 19 zum Glauben gekommen. Ich würde heute noch ein gottloses Leben führen, wenn Gott nicht in mein Leben gegriffen hätte. Und so ist das große Ziel auch der Gerichte. Sie sind nicht endlos, sie sind nicht ziellos, sondern sie haben das Heil der Gerichteten vor Augen. Und das sieht man auch am Volk Israel. Da sagt der Herr, wo er sagt, jetzt werde ich gehe ins Kreuz, sterben, Tod und Auferstehung. Das heißt, ihr werdet mich nicht sehen und euer Haus, Gericht, wird euch öde gelassen werden. Das ist ein Gericht, schauen Sie sich 2000 Jahre jüdische Geschichte an. Euer Haus wird euch öde gelassen werden. Ihr werdet ins Gericht kommen, ihr werdet beiseite gesetzt werden, bis ihr sprecht. Baruch haba b'shem Yahweh, gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Und das sehen wir wieder, die Gerichte sind nicht endlos und sie sind nicht ziellos. Ihr werdet so lang im Gericht Gottes verbleiben, bis ihr sprecht, bis ihr Gott anerkennt, bis ihr mich als Messias akzeptiert. Die Gerichte dienen also dem Zerbruch der Demütigung und damit letztlich der Zurechtbringung des Geschöpfes. Und wir können, wir haben es gleich geschafft, noch eine Spur weitergehen. Ich habe schon angedeutet, gerade weil Gott liebt, weil Gott letztendlich gnädig und barmherzig sein will, weil Gott weiß, kein Geschöpf kann ohne mich wirklich leben und sein, kein Geschöpf hat erfülltes Leben ohne mich, gerade weil Gott liebt, muss er richten. Es geht nicht anders, um seine Ziele zu erreichen. Wir können jetzt darüber uns unterhalten, ob es denn keinen anderen Weg gäbe. Offensichtlich nicht, sonst würde Gott, der den Sünder liebt, aber die Sünde hasst, diesen Weg nicht gehen. In einer alttestamentlichen Stelle heißt es, wenn den Gesetzlosen Gnade erwiesen wird, so sündigen sie in der zukünftigen Welt der Gerechtigkeit. Jesaja 26, Vers 9. Man kann nicht Menschen Gnade zugeben, man kann nicht Menschen barmherzig begegnen in dem Sinn, wenn sie dafür innerlich noch gar nicht bereit sind und alle Gebote hinter sich geworfen haben, Gott nicht ehren und von Jesus nichts wissen wollen. Es gibt einen Punkt in der Geschichte dieser Welt und in der Geschichte des persönlichen Lebens, nachdem Gott vielfach vielleicht ins Leben gesprochen hat, wo Gott, der den Menschen liebt, keine andere Möglichkeit mehr hat, als deutlich in das Leben dieses Menschen zu reden. Das sagt die Schrift eben auch. Das Leben ohne Gott, das Sündigen, hat Konsequenzen. Aber es ist keine endgültige Sache, denn Gott redet dadurch massiv und deutlich ins Leben mit dem Ziel, diesen Gerichteten letztendlich zu begnadigen und zu erretten. Also die Gerichte machen Gnaden bereit. Sie sind ein Erweis der Liebe Gottes. Deswegen kann der Hebräerbriefschreiber am Ende sagen, Jesus Christus gestern und heute ist derselbe in alle Ewigkeit. Dieses Herz des Erbarmens und der Liebe. Ist nicht schizophren. Gott hat keine zwei Herzkammern. Gott hat keine Spaltung des Herzens. Sonst ist der eine Gott der Liebe, der zutiefst und im Innersten die Menschen umarmen möchte und Gemeinschaft haben möchte. Der aber aus seiner Warte des Göttlichen sagt, es gibt für bestimmte Wege der Menschen und der Völker und der Geschichte keinen anderen Weg mehr, auch in der Liebe, als Gericht zu üben. Damit sind Retten und Richten nicht Gegensätze, sondern das Retten, das Richten beinhaltet das Retten Gottes. Und jetzt verstehen wir, wie die ihn loben können, wie sie auch angesichts des Schweren in ihrem Leben ihn loben können. Sie haben einen besseren Blick, sie verstehen besser. Gerichte sind nicht ziellos, Gerichte sind nicht endlos, Gerichte sind nicht lieblos. Man kann Gott keinerlei Vorwürfe machen. His work is perfect. In der ganzen Welt und auch in unserem Leben, selbst da, wo er Gericht übt, die Kaios, tadellos, gepriesen sei er. Amen. Ach, Herr Jesus, sowas predigt sich leicht und sagt sich leicht, aber lebt sich schwer. Ja, du bist vollkommen, tadellos, tamim, perfekt in all deinem Tun und Handeln. Und wir glauben das. Und viele von uns glauben das auch, was das ganze Weltgeschehen betrifft und die Ziele mit dieser Welt. Und doch haben wir, was das Persönliche betrifft, so viel Mühe damit und hadern mit so vielen Dingen und verstehen dich da nicht und haben so Schwierigkeiten. Und dann ist da gar nichts mehr damit, alles ist gut und alles dient uns und alles ist vollkommen und vom Ziel her gedacht in deiner Liebe. Und das mögest du uns auch schenken, dass wir neu diesen Zielblick haben, dass wir wirklich in der Glaubenstiefe nicht nur auf das Weltgeschehen blicken dürfen, sondern auch auf unser persönliches Leben und von daher im Glauben, in der Liebe, im Vertrauen dir gegenüber auch ein neues Ja haben, gerade für die Dinge, die wir gar nicht haben wollen in unserem Leben. Danke, Herr Jesus, dass du so in meinem Leben bist. Danke, Herr Jesus, dass du so im Leben deiner ganzen Gemeinde und der ganzen Welt bist. Sie ist in deiner Hand und du wirst sie auf deine Weise zum Ziel führen, in die Herrlichkeit, in die Vollendung, in die volle Liebesgemeinschaft. Und nun danken wir dir für diesen Gottesdienst, danken dir, dass du auch mit uns in die kommende Woche gehst und dass du in deiner vollkommenen Liebe auch bei uns bist und uns segnest und führst, wie es gut ist in deinen Augen. Tamim bist du und all deine Wege, die du uns führst. Amen.